www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.
Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Ganz genau, ihr hört Echo. Heute mit mir am Mikrofon Selina Großmann und ich habe jemand ganz Besonderes zu Gast, zumindest für mich. Ich verbinde auch eine kleine persönliche Geschichte mit ihm, die ich aber jetzt gerade jetzt nicht erwähnen werde. Und zwar sitzt neben mir im Studio Thomas Baumgärte. Normalerweise haben wir jetzt einen kleinen Beitrag, der dich so ein bisschen vorstellt, Thomas. Aber wir haben ja Semesterferien, wie du vielleicht weißt. Und in den Tiefen unserer Technik hat sich dieser Beitrag ein bisschen verloren, sagen wir es mal so. Deswegen musst du dich jetzt leider selber mal ein bisschen vorstellen. Und also ich ergänze dann notfalls. Also wie würdest du jetzt so einem unserer Zuhörer, die gerade beim Abendessen sind und uns lauschen, wie würdest du dich vorstellen?
Ja, ich bin natürlich in erster Linie erstmal Künstler, bin natürlich bekannt geworden als Bananensprayer durch die gesprühten Banane, wo ich Kunstorte in der ganzen Welt mit ausgezeichnet habe und ja, das mache ich jetzt seit über 30 Jahren. Das ist immer für Leute interessant. Ja, kann da jemand von leben, indem er Bananen sprüht? Und egal, wo ich hinfahre, hinkomme in jeder Stadt, ist das natürlich immer ein Thema, ne? So für Presse und so weiter. Wie kann man durch so eine Sache, die eigentlich völlig sinnlos ist, ne, eine Banane an Häuserwände zu sprühen, überhaupt überleben? Ne? Wie ist das möglich?
Also jetzt hast du direkt diese Banane thematisiert. Das heißt, das macht dich auch so aus. Das ist auch was, wo du direkt dich damit vorstellst.
Ja, sagen wir mal, wenn ich einem Publikum es vorstellen soll, stelle ich mich immer noch so vor. Aber ich werde natürlich immer damit konfrontiert, dass es auch die Leute gibt, die mich eben nur als Bananensprayer kennen. Und da muss ich natürlich dann immer sagen, nein, guckt euch das ganze Werk an. Das ist jetzt ein Projekt von vielen, die ich gemacht habe. Und ich bin in erster Linie mal Maler und mache Bilder. Das ist so mein
Und in zweiter Linie auch Philosoph. Du hast ja auch Philosophie studiert, ne?
Psychologe, ja. Das ist ein großer Unterschied.
Genau. Obwohl es auch, also mehr Philosophie ist wahrscheinlich mehr mit der Kunst dann.
Ja, also...
Aber Psychologie und
Philosophie
wie ist das?
Hätte ich auch noch gerne studiert, aber man kann ja nicht, weiß nicht, vier Sachen studieren. Ich habe schon bis, weiß nicht, 35 studiert, wenn ich das jemandem sage. Heute ist irgendwie unglaublich. Heute sind ja alle fertig mit 23. Also mein erster Mitarbeiter, den ich jetzt dieses Jahr angestellt habe, der ist wirklich mit 23 mit seinem Studium fertig gewesen und da habe ich noch gar nicht angefangen gehabt damals.
Und jetzt thematisieren wir einfach so, dadurch kennen dich die meisten, thematisieren wir einfach jetzt mal die Banane. So, das ist so das Thema des Abends. Nein, damit fangen wir einfach nur an. Aber jetzt...
Nee, also fände ich auch schön, wenn wir die anderen Sachen thematisieren. Ja. Nicht nur auf der Banane rumreiten.
Habe ich auch nicht vor. Aber jetzt nochmal, da müssen wir aber dieses Thema haken wir dann auch relativ schnell ab. Woher kommt diese Idee? So die klassische Frage. Weil viele Leute also kennen die Banane, also sagen dann so, aha, das ist doch diese Andy Warhol-Banane. Dabei ist sozusagen, ist da überhaupt diese Anlehnung da? Hast du das daran angelehnt?
Das steht auch irgendwo bei Wikipedia, dass das irgendwas mit Andy Warhol zu tun hatte, hat es aber überhaupt nicht. Also bei mir war das damals, ich sollte eigentlich von zu Hause aus Mediziner werden, also klassischer, mein Vater, so ein Naturwissenschaftler und der hat sich das immer gewünscht und ich habe gesagt, okay, ne, also hatte jetzt nach dem Studium auch nicht direkt so eine Wunschvorstellung und habe dann mich ein paar Mal beworben für Medizin, keinen Platz gekriegt und dann war ich ganz froh, dass ich dann erstmal Zivildienst machen konnte. Das hat dann gedauert, also mit 23, wie gesagt, erst angefangen und meinen Zivildienst zu machen. Hatte noch in dritter Instanz Klage gegen die BRD so meinen Zivildienst verweigern müssen, was man heute auch nicht mehr muss. Ne? Ja. Also da ging natürlich alles Zeit drauf und für mich eigentlich ganz schön, weil ich damals wirklich noch nicht so richtig wusste, in welche Richtung soll ich jetzt irgendeinen Beruf erwählen. Ne? Und ich hatte halt gemerkt, dass ich gerne in so Ateliers arbeite. Da hatte ich mal einen Radierkurs gemacht abends und das war irgendwie so eine Atmosphäre, die ich einfach aufgesaugt habe, in einem Atelier zu arbeiten. Da diese Atmosphäre, es entsteht was, kreativ arbeiten, das fand ich irgendwie für mich total weiß nicht, so ergreifend. Ne?
Aber also, und dann war Köln dann so das Naheliegendste oder hast du sozusagen zuerst Kunst ausgewählt und dann war Köln die beste Schule?
Nee, ich habe dann ja erstmal meinen Zivildienst gemacht und das in einem katholischen Krankenhaus, weil das ja irgendwie, als wenn man Medizin macht, kann man ja auch dann schon mal so in so einem Krankenhaus mal sich ausprobieren und da was lernen. Und da habe ich auch ziemlich viel mitgekriegt. Also da gab es ein Team, OP, Intensivstation, Ambulanz, Station. Und das habe ich alles machen können in diesen fast 2 Jahren. Und das Lustigste war aber, da gab es so Ordensschwestern, die in so einem katholischen Krankenhaus eben irgendwie da, mit denen man seine Streiche eben spielen musste, ne, so in der Form. Und das habe ich dann auch immer gemacht und an einem Tag bin ich morgens in eins der Zimmer gegangen und da war hing noch über jedem Krankenbett so ein Kreuz mit einem Jesus dran, ne, so ein Porzellan-Jesus. Ja. Und der war über Nacht eins der Kreuze runtergefallen und ich habe als Zivi die Scherben zusammengekehrt und sollte das wegräumen und habe dann gedacht, ja, so ein leeres Kreuz kann man da auch nicht hinhängen und hatte diese Eingebung, meine Frühstücksbanane zu holen und die dann an die noch vorhandenen Nägel an das Kreuz zu hängen und das über dieses Krankenbett zu hängen. Und das war natürlich wilde Aufregung, kann man sich vorstellen. Und in dem Zimmer, die sind, glaube ich, spontan geheilt, weil die so viel Spaß hatten und dann immer warteten, wann jetzt endlich die Ordensschwestern kommen. Und naja, man kann sich vorstellen, gut, mein Zivildienst konnte ich noch weitermachen, aber es hat Ärger gegeben. Aber es hat viel Wirkung erzeugt und das merkte ich dann an diesem Moment, damit möchte ich was machen. Und da war dann gereift für mich so innerlich, ich will gar kein Mediziner werden, sondern ich will Künstler werden.
Und da, aber wie ist dann diese Verbindung zu von der Banane am Kreuz zu Orte mit Kunst?
Ja, da war noch ein kleiner Weg. Also ja. Sagen wir mal, ich komme ja vom Niederrhein, also am Rand des Ruhrgebiets. Und da hatten meine Eltern noch, die leben heute noch da und da hatte ich diese entweihte, gekreuzigte, dieses Kreuz da mit nach Hause genommen und es hat mich so in den Bann gezogen, ich habe es fotografiert und dann in Ruhe gelassen. Das hing dann im Keller meiner Eltern. Und nach einem halben Jahr kam ich da wieder runter, merkte, diese Frucht ist irgendwie im Grunde verschimmelt, weg gewesen, von Maden zerfressen, weiß ich nicht. Aber die Schale der Banane, die hing da so wie Christus am Kreuz, ne, so irgendwie noch präsent und getrocknet und kultiviert, sagen wir mal. Und ich habe mich dann, wusste jetzt auch nicht, kriegst du denn einen Studienplatz in Köln? Und habe mich dann im Grunde dazu entschieden, da mich zu bewerben in Köln an den Kölner Werkschulen. Da gab es ja noch damals eine Kunstschule hier in Köln, eine Kunsthochschule. Und auf der anderen Seite dachte ich ja, mein Vater hat eh schon Terz gemacht, ne, so, also brotlose Kunst und irgend so ein Weiberkram da studieren, so irgendwas mit Gefühlsduselei und sowas, ne? Also das war dem ja völlig also gegen den Strich gegangen und da habe ich dann gesagt, okay, also was wäre das zweitinteressanteste für mich, das wäre eben Psychologie. Und für die beiden Sachen habe ich mich beworben und dann beide Studienplätze gekriegt und daraus ist eine ganz tolle Verbindung entstanden, weil ich damals überhaupt noch nicht wusste, was ist denn Psychologie, ne? Also das war nur so ein Interesse erstmal. Aber ich hatte da richtig Glück, die Morphologen hier in Köln, das war so ein toller Lehrstuhl, also die qualitativ, tiefenpsychologisch als Schwerpunktthema die Kunst eben hatten. Und da habe ich dann auch mehr über die Kunst gelernt als beim Kunststudium selber, paradoxerweise. Und das war eine ganz tolle Verbindung, die einfach gut war. Da habe ich dann auch, wie gesagt, bis 35 Spaß dran gehabt zu studieren.
Okay, und hast du dann irgendwann, war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ab jetzt werde ich überall diese Bananen irgendwo hinsprayen? Oder, oder war so die erste Banane und dann hast du gemerkt, oh, das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich mich mit verbinden kann.
Stimmt, ich habe damit natürlich gar nicht die Frage beantwortet, warum jetzt die Banane. ich habe dann bei meinem Studium kam ich in so eine typische Malklasse. Da sollte man dann irgendwie Stillleben, abmalen, Früchte abmalen. Und ich habe gesagt, ich hatte damals schon 2 Jahre ganz intensiv gezeichnet. Ich konnte jemanden fotorealistisch zeichnen. Habe gesagt, also ich kann das oder so. Damals, ne, also so ein bisschen hochmütig. Ich kann schon zeichnen. Ich mache im Moment was ganz anderes. So, ich trockne Bananenschalen. Ne? Das hat natürlich auch wieder mit dem damaligen Prof so Ärger gegeben. Aber ich habe da meine Sache auch damals so durchgezogen, weil mich das so fasziniert hat. Ich habe so Kultivierungen von Schalen in so Objektkästen, die auf Leinwände geklebt. Und dann hatte ich natürlich schnell diesen Ruf weg, ja, das ist der Bananenkünstler halt da an der Schule. Und deshalb diese, sagen wir mal, starke Fixierung auf die Banane. Ne? Und dann der nächste Schritt natürlich, man muss sich vorstellen, das war so die Zeit des Hip-Hops. Graffiti kam gerade aus Amerika rüber. Ich kam nach Köln, da war die Stollwerkbesetzung. Das war auch eine Zeit des wilden Sprühens. Jeder hat da wild rumgesprüht in der Südstadt, in der Kölner. Das war so, ja, die Künstler haben für ihre Atelierräume, ihren Freiraum gekämpft. Und war ich ganz fasziniert auch von einem Künstler, der in Paris gesprüht hat, so mit Schablonen, so große Figuren. Der sprüht heute noch Black Le Rat. Und ich habe gesagt, ich möchte auch mal eine Schablone machen. Und habe dann gesagt, ja, mach eine Banane, ne? Das war so. Und habe die dann gesagt, nee, aber die sprühe ich jetzt nicht wild überall rum, sondern ein bisschen methodisch. Ich bin auch wissenschaftlich unterwegs und mache das nur an Orte. Ja, weshalb war ich nach Köln gekommen? Wegen den vielen Museen. Damals war die Köln die Metropole in Deutschland und die Galerien sprossen aus dem Boden. Jede Woche machte eine neue auf. Und das war so für mich, ja, einmal so, ich ja, sprühe den Orten, die ich gut finde, eine Banane an die Hauswand. Ich traute mich damals gar nicht so rein. Ne? Das war so irgendwie meine Herangehensweise.
Okay, aber jetzt so dieses Sprayen, dieses Graffiti, das ist ja eigentlich schon was, sagen wir es mal, Illegales. Also hast du von Anfang an da also gegen das Gesetz quasi gearbeitet? Also hast du keine Genehmigung für keine Banane?
Nee, da wusste ja auch die ersten 5 Jahre, wusste auch keiner, wer das macht. Und ich bin da irgendwie bis auf einmal nie erwischt worden und sowas. Und hab dann, selbst die komischerweise Galeristen haben mich sogar verklagt, als sie dann später mitkriegten, wer das machte. Ich weiß nicht, eine Galerie Werner, das ist so eine der etabliertesten hier in Köln immer gewesen und ist mittlerweile nicht mehr in Köln, aber der hat da gegen mich geklagt, ein Galerienagel und so weiter. Also gerade so die wo man es am wenigsten erwartete, oder auch ein Galerist, was klagt der gegen ein Kunstprojekt so? Ne? Das war irgendwie verwunderlich, aber es war klar illegal und wenn jemand das nicht wollte, konnte er dagegen klagen und ich habe da auch oft bezahlen müssen dafür. Ja.
Ach echt? Und hast du dann aber früher, als es angefangen hat, sagen wir mal, da musstest du ja sehr viele Bananen auf einmal erstmal sprayen, weil die Idee kam. Und jetzt, wie viele machst du jetzt noch so? Also sagst du so, okay, ich mache eine im Jahr oder und dann reicht es dann auch? Oder?
Das würde schon fast reichen, ja. Aber nee, ich versuche immer so ein paar Städte mir im Jahr so auszusuchen und dazu sagen, da zeigt mir jemand die Szene, die Orte, weiht mich so ein bisschen ein in das Ganze, weil man, ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich zum Beispiel Antwerpen gemacht, da kannte ich mich überhaupt nicht aus und da muss man schon irgendwie ein bisschen vor Ort Leute, die da in der Szene drin sind, sich da Infos geben lassen. Und
in Köln aber auch immer noch? Gehst du immer noch rum und suchst nach neuen Orten?
Da, klar, ich habe auch genügend Anfragen. Immer noch Leute, die sagen, ja, wann kommen sie endlich? Und ich sage, ja, komm auf die Liste. Aber ich habe da nicht mehr so die Zeit wie früher. Ne? Da muss man sagen. Und gibt mittlerweile, wie gesagt, ein großes Atelier. Und da bin ich mittlerweile schon lieber als auf der Straße, muss ich zugeben. Und ich habe eben auch noch eine Familie, die will auch ein bisschen Zeit haben.
Und da will ich noch abschließend zu den Bananen, um das jetzt mal so abzurunden, habe ich eine Frage. Und zwar habe ich jetzt letztens eine gesehen in der Nähe von der Ehrenstraße. Und zwar war die an der Tür von einem Fitness-Mode-Label, wo ich echt gedacht habe, was hat das jetzt? Es ist einfach nur so ein Fitnessstudio-Klamotten-Label für Frauen. Wo war da jetzt der künstlerische Bezug?
Ja, es ist natürlich viel, wenn die Galerien in 30 Jahren ziehen die ja um und wechseln den Ort und da ist einfach auf einmal ist da ein Blumenladen drin und dann fragen mich die Leute natürlich, ne, warum haben sie jetzt den Blumenladen ausgezeichnet? Und dann sage ich, ja, also anfangs, die ersten Jahre, habe ich dann immer so die Banane noch entwertet, irgendwas drüber gesprüht, dann aber die Zeit hat man gar nicht, das in der ganzen Welt zu machen.
Das ist dann so ein Berufsrisiko.
Ne, ich habe einfach gesagt, das dokumentiert, dass da mal an dem Ort mal eine Galerie existierte. Okay, ja. Ne? Ist ja auch schön. Ne? Und natürlich, also wer das Projekt kennt, der denkt sich dann, dass ich da nicht ein Fitnessstudio ausgezeichnet habe.
Aber gibt es denn Leute, die nachmachen eigentlich?
Ja klar, also die erste massive Begegnung mit Fälschungen, sagen wir mal so, habe ich gehabt, also 95, ich gesagt habe, ich werde in Moskau Bananen sprühen und mir Leute gesagt, ne, in Moskau gibt's die Spraybananen schon. Da habe ich gesagt, wie, die gibt's da? Also ich war noch nie in Moskau, kann nicht sein. Ne? Und dann bin ich hingekommen und die haben die sich wirklich, ja, die kamen halt nicht an mich ran und konnten jetzt sagen, kommen Sie mal nach Moskau oder was. Das war noch so ein bisschen Zeit des Kalten Kriegs, so, das war so wirklich weit entfernt, so Moskau so gefühlt. Und da habe ich dann wirklich viele erlebt, die sich die hingemalt haben, ganz stümperhaft, oder auch einige ganz gut mit Schablone hingesprüht. Und
das war übrigens, also 96 ist auch die Zeit, wo meine Eltern da gewohnt haben und haben gesagt, dass sie dann auch sich kurz mit dir unterhalten hatten. Und du hast die Geschichte erzählt, dass eine Galerie die Banane abgemalt hat, also abgenommen, und dann aber gefragt haben, oh, bitte, bitte mal sie doch nochmal hin. Wir wussten gar nicht, was es war. Und und hast du Nein gesagt. Auch. Ist das so eine konsequente Linie, die du fährst? So einmal ab, nie wieder dran?
Nee, das habe ich auch nicht gemacht, aber ich habe natürlich irgendwo dann erstmal eine Galerie bevorzugt, die noch keine hatte bisher. Ne? Wenn man mal so blöd war, sie irgendwann mal weggemacht zu haben, ne? Dann warum soll ich jetzt nochmal hin? Ne? Das ist immer irgendwie aufwendig, es ist Fahrerei, es ist dann muss man halt ein bisschen warten, klar.
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die erste Pause. Du hast verschiedene Lieder mitgebracht und ich würde sagen, wir fangen erstmal an vielleicht mit Home. Was kannst du mir zu diesem Lied erzählen?
Oder mach doch erstmal Tabula Rasa.
Ach, du bist erst Tabula Rasa. Okay, dann machen wir das zuerst.
Das habe ich gerade wieder entdeckt. Natürlich, das ist ein... Ich weiß nicht, hatte ich noch... Ich habe jetzt mal meine CD-Sammlung ein bisschen durchgegangen. Ich wollte ja auch mal DJ werden, das war so ein Nebenberufswunsch, genau. Ich habe auch mal 5 Jahre immerhin in der Diskothek gearbeitet und habe dann sogar mal ein DJ-Training gekriegt. Und da gibt's halt noch so 2 Mappen und da habe ich nochmal durchgeguckt und dann hatte ich da nur Gentleman mit draufgeschrieben auf diese CD und Tabula Rasa wusste ich jetzt gar nicht mehr mit anzufangen. Und dann habe ich dieses Stück mal rausgesucht, mir nochmal angehört und dachte, das ist ein geiles Stück, ne? Das ist eigentlich eins der tollen Sachen, wo Gentleman, eben Tillmann Otto, da mitgemacht hat. Und den hatte ich halt irgendwie in einer Zeit, ein paar Jahre intensiv, lebte ich in einer 7er WG im belgischen Viertel und da war er mit einer dieser 7 Leute, die war damals nur erst 14 oder was, hat da gelebt in der WG und mit der war er zusammen. Und da hat er jeden Abend mit uns da ausgehangen, Party gemacht und dass er dann später mal nach Jamaika geht und so einen Durchbruch hat, ne, hat da keiner erwartet. Ne? Aber es natürlich höre ich seitdem auch Tillmann immer gern und Gentleman, es ist einfach eine Nähe da und da hatte ich dieses alte Stück jetzt mal rausgesucht und für mich jetzt vor kurzem wiederentdeckt und deshalb habe ich das mitgebracht.
Ja, tolle Geschichte. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt und hören wir jetzt Tabula Rasa mit Tillmann Mellowberg. What absurd strategy is this? Köln Campus. 7:27 und ihr hört immer noch Echo auf Köln Campus. Heute bei mir zu Gast ist Thomas Baumgärtel. Wir haben jetzt gerade Home gehört von Schwarz. Erzähl uns doch ein bisschen über dieses Lied, das hast du uns auch mitgebracht.
Ja, 2 tolle Stücke, die wir jetzt gehört haben.
Ja, also, hintereinander direkt.
Ja, klar, ne? Ja, das, sagen wir mal, ich mache heute wirklich Werbung für Freunde von mir. Also das erste war ja Tillmann und das zweite war Roland Meyer, der Voltaire, der mittlerweile mit Schwarz unterwegs ist und dieses Stück mit einem Video gerade so rausgebracht hat und gefällt mir ausgesprochen gut. Und ja, mal gucken, ob er jetzt auch mal so einen Durchbruch bekommt. Also ich habe mit ihm viel gemacht, sagen wir mal, er hat oft so bei mir gespielt und auch Solo, also nur Gitarre und so Sachen. War eine Zeit lang mit einer Band unterwegs und jetzt versucht er eben mal mit Schwarz mal wieder so was ganz Neues zu machen. Und
bei dir gespielt, meinst du jetzt bei dir im Atelier oder?
Im Atelier meistens, ja. Oder zu Hause oder bei Geburtstagen oder sonstigem, ganz so privat. Und er kommt auch immer zu meinem Männerabend und so Sachen. Das ist dann eben ein Kreis und da schätze ich ihn sehr und ich mag das und kann da auch so versinken, sagen wir mal so, in so einer Musik. Ja.
Also ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen mit dir über deine Kunst und also sozusagen, du machst ja so viel mehr als nur diese Banane, über die wir jetzt geredet haben. Und zwar, ich war jetzt am Freitag auf der Ausstellungseröffnung von deiner neuen Ausstellung Building Bridges. Und da ist mir, also sozusagen abgesehen davon, dass es wunderschöne Brücken waren, also erstmal, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar war alles 2017 gemacht. Und da habe ich gedacht, es ist April und es sind wahnsinnig viele Gemälde, die hier überall hängen. Erzähl mir doch mal ein bisschen über diese Arbeit. Wie lange brauchst du für so ein, ich meine, schon allein so ein 2 Meter mal 1,50 Meter, so eine Leinwand. Wie lange brauchst du eigentlich?
Ach, das ist immer eine Frage. Das fragt fast die meisten Kunden fragen immer, wie lange haben sie jetzt an diesem Bild gesessen? Ich sag dann immer 57 Jahre. Ne? Das ist mein Alter und wo fängt man da an wirklich, ne? So eine Sache zu konzipieren, eine Serie oder ein neuer Werkblock, der geht immer aus einem anderen hervor. Das heißt, dem müsste man auch noch diese ganze Arbeit mit dazu zählen, ein Bild zu konzipieren, also das Reine dann da dran sitzen und malen ist manchmal nur wirklich eine Woche oder sowas. Ne? Da kann man so auch ein großes Bild oft machen. Die großen Bilder sind manchmal sogar einfacher als so ein kleines. Da hing zum Beispiel eine runde Scheibe, die war sehr filigran und die hat wirklich lange gebraucht, weil da so viele kleine Details drin waren. Aber so ist eigentlich ein kleineres Bild. Aber es ist gar nicht so die Länge, die so ausschlaggebend ist, weiß ich nicht.
Aber hast du so ein...
Für mich natürlich jetzt so, ja, ich habe da lange drauf hingearbeitet, ich habe aber auch schon letztes Jahr angefangen, jetzt quasi seit einem halben Jahr arbeite ich an diesen Bildern. Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass man so Bilder so raushaut, so innerhalb von einem halben Jahr so 28 Bilder für eine Ausstellung wirklich zu machen. Ne? Ich hatte davon wirklich 2 von früher, eins ist von 95, so in diesem Bananenpointillismus, so ein gelbes noch und eins aus meiner grauen Phase. Aber der Rest sind wirklich jetzt neue Bilder und wenn man da so drin ist, dann fluppt's auch, ne? Und diese Untergründe, diese abgerissenen Plakate, da die Rückseiten zu nehmen und da klebt noch so die Mauerreste dran, diese abgerissenen. Es ist einfach schön. Ich habe zum Beispiel am Tag der Vernissage dann da auch im belgischen Viertel nochmal geparkt, bin durch so eine Unterführung durch und merkte, da sind jetzt wieder so Plakate, die muss einfach abreißen. darf man gar nicht so offen erzählen, aber das war so, ja, symbolisch reißt man da ja auch Mauern ein und malt Brücken und baut Brücken wirklich, ne? Und so heißt ja die Ausstellung auch, Building Bridges. In so einer Zeit der Populisten und wo sich alle abgrenzen und Mauern wirklich bauen, da ist es einfach für mich so eine Befriedigung, so Gegenbewegungen in der Welt zu installieren.
Ja, du hast ja auch immer wieder so politische Projekte, die auch nicht immer für viel Freude sorgen, wenn ich das mal so formulieren kann.
Ja, ich keine Freude schaffen als Künstler.
Also ich meine, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das, wo ich jetzt gehört habe, das am meisten für Aufregung gesorgt hat, war hier September letzten Jahres, dieses wunderbare Bild mit Erdogan. Was hast du dir dabei gedacht? Wolltest du in erster Linie Kunst schaffen oder in erster Linie Aufregung?
Also das ist, sagen wir mal, so ein Bild, das man zwischendrin mal so als Luxus sich macht. Ich dachte, das verkauft man eh nie, dass es dann doch verkauft wurde. Ich weiß nicht, war vielleicht auch dann, weil es so ein Aufruhr darum gab oder sogar eine Demonstration gab wegen diesem Bild.
Ja, und auch viele Drohungen, habe ich gehört auch.
Ja, klar. Ich stand dann den Sommer über unter Staatsschutz und so gesehen war das auch kein Spaß, ne, für mich. Also ich bin da massiv bedroht worden. Aber dieses Bild zu machen war erstmal wirklich nur so ein aus dem Wut heraus, ne, so was zu machen. Ich mache sonst sehr viele Sachen, die auch sehr konzipiert sind, aber das war jetzt einfach mal so was, wo man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sagt, ey, so ein Tyrann da, ne, wie der die Leute wegsperrt, und jetzt sperrt er sogar noch Künstler weg, nicht nur Journalisten oder seine eigenen Leute, und das ist einfach so ein Fuck you, ne, also da malt man so ein Bild und macht ein Statement, und ich wollte damals direkt erstmal Jan Böhmermann damit solidarisch also unterstützen, und dann sagte direkt, habe ich es meinem Atelierkollegen gezeigt, und er meinte, ey, bloß nicht dieses Bild da irgendwie in die Öffentlichkeit bringen oder gar posten oder irgendwas, die fackeln unser Atelier ab, und meine Frau hat dann auch gesagt, ja, du hast mittlerweile Familie, also Bananensprayer, früher konntest du ja machen, was du willst, aber sowas geht nicht mehr. Und
aber dann hast du es trotzdem gemacht, obwohl du dir quasi der Konsequenzen schon bewusst warst.
Ich habe selber erstmal Schiss gekriegt, dann, das habe ich selten, aber da habe ich dann auch gesagt, nee, das kannst du nicht bringen. Und habe es dann nicht rausgebracht und habe mich dann aber, glaube ich, einen Monat lang echt beschissen gefühlt, weil ich habe 30 Jahre immer eigentlich so das gemacht, was ich wollte, habe da nie irgendwie mich was nicht getraut oder in der Form. Ich fand mich richtig feige. Ne? Mhm. Und dann war dieser Putsch in der Türkei und hier die große Demonstration in Köln, und wie sich da Erdogan da wieder verhalten hat, habe ich gesagt, nee, also da ist mir jetzt egal, was für Konsequenzen das hat. Da habe ich es dann gepostet, und da kam natürlich dann, beziehungsweise der große Shitstorm kam, als dann das Bild ausgestellt wurde und die erste Zeitung dann im Grunde darüber berichtet hat. Und dann ging es in die Öffentlichkeit, und dann kamen auf allen Kanälen so richtige Drohungen, die schon heftig sind.
Die Ausstellung, die musste ja dann auch geschlossen werden, ne?
Nö, musste nicht. Also
sozusagen, die haben gesagt, häng's ab oder es wird geschlossen. Oder war das nicht so?
Ja, das waren wieder interne Sachen. Ich glaube, dieser Kunstverein, die haben halt Gelder, die sind da auch abhängig vom Bürgermeister, von Geldgebern, von der Sparkasse. Und ich vermute mal, dass die irgendwie Druck gemacht haben, gesagt haben, nee, also wenn sie das Bild weiter ausstellen, dann kriegen sie kein Geld mehr, dann machen wir den Laden dicht. Mhm. So, da kam gar nicht sie selber, der Kunstverein, die haben gesagt, ne, wir stehen dahinter, wir haben das auch im Vorstand lange diskutiert, ob wir dieses Bild zeigen oder nicht, das muss die Kunst einfach aushalten, finden wir gut und stehen wir dahinter. Nachher haben sie es dann selber, die Ausstellung, quasi geschlossen, und das hat mich dann gewundert, und da war ich dann enttäuscht, zumal sie dann auch mir nicht offen gesagt haben, woran es wirklich lag. Ne? Und das fand ich dann eher schade, aber gut.
Ja, dann hast du so vier Monate ungefähr später, hast du ja dann Trump auch mit einer Banane in einer anderen Körperöffnung gemalt. War das dann so eine Art Gleichstellung der beiden? Oder hast du jetzt vor, ab sofort immer den letzten Idioten mit einer Banane irgendwo rein? Man
könnte eine schöne Serie machen oder ein schönes, großes Bild malen mit vielen Politikern, die das verdient hätten. Also keine Frage, aber ich habe das da bei Trump irgendwie schon vor der Wahl damals so, das war jetzt so mein nächster Impuls, den fand ich genauso, also nicht so schrecklich wie Erdogan, aber schon, wo ich dachte, nee, da musste was zu machen, und habe dann gedacht, aber ja, das ist auch eigentlich, der wird's ja auf keinen Fall, das ist dann so ein Bild, was im Lager steht und in Vergessenheit gerät, und dass das dann wirklich wird, also das hat mich echt umgehauen, und so gesehen ist das Bild auch jetzt, finde ich, wichtig. Und jetzt am Sonntag wird zum Beispiel die Urban Art Biennale eröffnet. Da wird das groß also präsentiert in diesem Weltkulturerbe der Völklinger Hütte. Das ist so ein ganz schöner Raum, und da musste einfach eine große Version her. Und die habe ich jetzt noch gesprüht. Und es ist so ein 3,5 Meter Bild, also da nochmal ganz groß dieses Statement so. Ja, dieser affige Politiker, der da zurück als Neandertaler so ein bisschen dargestellt, so zurück in die Steinzeit versetzt und hoffentlich nicht die ganze Welt. Also das,
ja, also man kann da schon irgendwie ein bisschen so, also es kristallisieren sich so zwei oder drei verschiedene Arten von Kunst, die du so machst. Also einmal so diese Aktions- und Provokationskunst, dann die klassische Banane, die quasi den Kunstort symbolisiert, und dann einmal so diese Ausstellungskunst, sozusagen halt dann diese Brücken oder was auch immer du jetzt als nächstes geplant hast. Was macht dir denn so am meisten Spaß?
Grob gesehen, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt zum 30-jährigen Jubiläum in einem ja, einem Ausstellungsort. Das war so ein Schloss, so mit mehreren verschiedenen Räumen. Und da fragte mich die Galeristin, ob ich da was, eine Ausstellung konzipieren könnte. Und die hat mir dann ganz viele Räume gezeigt einfach. Und da habe ich gesagt, ja, würden Sie denn 30 Räume da zusammenkriegen? Weil das wäre ein schönes Konzept zum 30-jährigen Jubiläum. Wirklich, ich habe mal so überschlagen. Ich habe eben, wie gesagt, 30 Werkgruppen, ne, die so... die man vorstellen kann, ne? So große Werkgruppen, die einfach eben nicht nur die politischen Arbeiten oder die Banane oder die Sachen, da ist so viel entstanden in den letzten 30 Jahren. Und die Galeristin meinte dann auch, ja, diese 30 Räume kriegen wir zustande. Und da habe ich dann mit 360 Werken mal so ein bisschen einen Überblick gezeigt, so was für Sachen die 30 Jahre entstanden sind. Also das... gut, kann man sich vielleicht auch ein bisschen auf meiner Homepage angucken, aber...
Aber jetzt nochmal, also sozusagen, was würdest du sagen, macht dir dann mehr Spaß? Mehr so dieses neue Konzipieren oder wieder dieses Provozieren oder einfach wirklich diese klassische Banane? So, was ist so deine Lieblingsform?
Ich glaube, man braucht beides. So. Also ich brauche beides. Ich brauche mal wieder meine Ruhephasen, wo ich dann wirklich ästhetische Bilder male, mich mit dieser Frage von was ist ein gutes Bild auseinandersetze und gar nicht so inhaltlich. Und dann habe ich aber auch immer, weiß nicht, für die Freiheit der Kunst gekämpft und eben politische Sachen mich da geäußert. Und das habe ich aber auch schon in den, weiß nicht, 90er, 80er Jahren gemacht und fast schon in den 70er Jahren und so gesehen. Ich war jetzt vor kurzem auf so einem Podium, da ging es eben darum, Malerei in politischen Zeiten. Und da habe ich gesagt, ja, aber Zeiten sind noch immer politisch gewesen. Also ich weiß nicht, die 70er, 80er, die Friedensdemonstration, alles. Also das war doch nicht minder aufregend. Oder damals haben wir so gegen die große Bedrohung so mit Ost und West und bis dann die Mauer eingestürzt ist. Das waren ja hochpolitische Zeiten, RAF und alles ja. Mögliche, ne? Also solange ich auf jeden Fall auf der Welt bin, hat sich da, kann ich jetzt nicht sagen, jetzt sind die Zeiten politisch und ganz schlimm. Oder
vielleicht verändert, aber nicht vergrößert.
Also wie gesagt, für mich war das ja. Kein Unterschied, ne? Wo klar, gerade geht's so mit ein paar Politikern so ab, aber ich weiß nicht, also da ist immer, oder denkt man jetzt an Südsudan, an diese ganze Hungerregion, das ist ja auch eine never-ending Story, seitdem ich auf der Welt bin. Ne? Also das mal in den Griff zu kriegen, das wäre ja viel wichtiger.
So Sachen. Ja. Ne? Ich würde sagen, so ich kriege schon hier wilde Zeichen von der Seite. Ich wünsche dir nicht, dass du dich umdrehst. Aber ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause. Was hättest du denn jetzt gerne für ein Lied oder soll ich eins aussuchen?
Wir haben hier noch mal eins aus, ja, von gut. Denen, die ich vorgeschlagen
genau.
habe.
Genau, also ich finde dieses Lied hier ganz schön. Cello von Udo Lindenberg, das kenne ich auch.
Ja.
was verbindest du? Unterstützt du hier wieder einen Freund?
Nein, in dem Fall nicht. Nein, mit Udo Lindenberg bin ich nicht befreundet. Obwohl er auch ein bisschen sich in der bildenden Kunst, in der Malerei versucht. Aber... nee, das ist, glaube ich, immer so mein Traum. Ich habe, sagen wir mal, mit 10 Jahren, glaube ich, angefangen, Cello-Unterricht zu bekommen und habe das dann 10 Jahre bekommen. Und das war natürlich in so einer Zeit, wo Jungs eigentlich Fußball spielen lieber oder Tennis spielen oder irgend sowas, ne? Habe ich trotzdem so durchgehalten, 10 Jahre immer so einmal in der Woche so einen Unterricht zu bekommen. Und ja, und ich habe dann später auch mal versucht, das so ein bisschen von der klassischen Sache so in Jazz zu treiben. Und hätte ich einfach, ich finde dieses Instrument immer noch toll. Und sagen wir mal, wenn ich jetzt 2 Leben hätte, wäre ich sicherlich auch mal in die Richtung mehr gegangen und hätte weiter Cello gespielt. Also es liegt bei mir wirklich auch im Keller mehr rum. Und ich habe dann auch mal mit Voltaire da mal versucht, dieses Stück auch mal nachzuspielen wenigstens, aber es ist irgendwie,
gescheitert.
Weiß nicht, dann doch irgendwie, ich soll lieber malen und sprühen, dann
geht das. Ja, dann gehen wir doch mit diesen Worten dann in das nächste Lied. Cello von Udo Lindenberg, ihr hört Echo auf Köln Campus.
Köln Campus.
Bad Moon Rising hier bei Echo auf Köln Campus. Und ich habe immer noch Thomas Baumgärtel hier neben mir. Bad Moon Rising, das war jetzt mehr so ein peppigeres Lied. Was hast du da für eine Verbindung zu dem Lied? Warum hast du es mitgebracht?
Ach, das ist so meine Zeit früher, sagen wir mal, vorm Studium noch, ja, eigentlich eher so in den 70er Jahren, als quasi so ein bisschen die Hippie-Bewegung noch, so das Ende der Hippie-Bewegung in Deutschland so zu verbuchen war. Und ich war so in einer, sagen wir mal, schon fast Rocker-Clique. Wir hatten so Motorräder, haben uns Horsepower, Lederjacken, dann eine Jeansweste drüber, so ganz klassisch. Und je lauter die Motorräder waren, desto besser. Und mein Vater hat immer gesagt, ja, diese Halbstarken, diese Spinner. Und für mich war das so ein Auflehnen. Ich habe dann mit meinem ersten Geld so einen Kredit aufgenommen, mir ein dickes Motorrad gekauft. Das war so lange Haare.
Und damit verbindest du dieses Lied.
Das ist einfach, die Zeit spiegelt das wieder. Ja, genau.
Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Habe ich noch nicht vorgewarnt. Ich weiß nicht, ob Tim das vorweggenommen hat. Aber wir haben so eine Art Tradition hier bei Echo, dass wir gegen Ende der Sendung ein Spiel mit unserem Gast spielen. Und das hat hier heute mein Kollege Tim vorbereitet.
Genau. Es ist jetzt weniger ein Spiel, es ist einfach so eine Entscheidungsfindung. Du kennst ja sicherlich entweder oder. Einfach immer ein bisschen, um was herauszufinden über Personen, was sie so mögen und so weiter. Und da hatte ich mir nur mal so ein paar Punkte überlegt, gerade in Bezug auf Kunst. Und was mich einfach interessiert, was du mir vielleicht da sagen würdest, wenn ich dich jetzt frage, wo würdest du lieber in eine Ausstellung gehen oder was für einen Stil magst du lieber, Pop-Art oder abstrakte Kunst?
Pop-Art.
Warum?
Also abstrakte Kunst, ich weiß nicht, ich denke mir, dass ich vielleicht selber mal nochmal einen Zugang dazu kriegen könnte, aber ich bin selber ein gegenständlicher Maler und ich weiß nicht, ich kann selber mit abstrakten Sachen im Moment wenig anfangen. Also vielleicht ändert sich das auch mal. Ich spüre da auch immer mal so ein bisschen, was geht auch mal in sowas Konkretes, Abstraktes rein, aber so, nee, ich habe immer noch das Figürliche und dementsprechend schaue ich mir auch gerne eine Ausstellung an. Obwohl da zum Beispiel Gerhard Richter so ein gutes Beispiel ist, der hat ja auch beides gemacht, ne? Und ich finde diese Rakelarbeiten auch toll, aber also etwas faszinierender ist dann immer doch so seine wirklich gegenständlichen Bilder, ja.
Und wenn man jetzt an große Künstler der Geschichte denken würde, bei wem oder was für ein Bild würdest du dir eher in die Wohnung hängen jetzt? Picasso oder Dalí?
Picasso.
Ja.
Also Dalí war, weiß nicht, ist mir zu, schon fast ein bisschen zu kitschig so. Also ich würde mir die Bilder nicht aufhängen wollen und schöner Picasso.
Zu verträumt oder?
Sofort.
Ja.
Nee, ich weiß nicht, das ist nicht meine Richtung. Also Dalí, da kann ich sofort sagen, nee, also da, ich würde keinen Pfennig für einen Dalí ausgeben, aber viel, also für einen guten Picasso auf jeden Fall.
Jetzt ist ja momentan die Zeit, wo es wieder gutes Wetter gibt, Frühjahr, die Leute grillen, sind draußen und so weiter. Was bist du eher für ein Typ? Würdest du eher bei strahlendem Sonnenschein irgendwie eine richtig gute Kunstausstellung, die dir gefallen würde, besuchen oder eher im Park grillen oder sonst oder im Garten oder so? Was bist du da eher für ein Typ?
Bin ich ganz ehrlich, da lege ich mich lieber in die Sonne und chill mal und lege mich auf die Dachterrasse oder sonst wo und würde einen Strand geben, wenn es hier das Meer gäbe. Also ich mache dann selber so viel Kunst, dass ich dann auch mal diesen Ausgleich brauche und ich weiß nicht, ich gucke gar nicht so viel mehr an. Also ich habe zum Beispiel mein Atelier jahrelang neben der Art Cologne quasi gehabt und die Leute waren dann immer ganz entsetzt, da ich gesagt habe, ich war da, habe mir die gar nicht angeguckt. Ne? Also irgendwie, da mache ich lieber meine Kunst und dann brauche ich auch mal, wenn schönes Wetter ist, da ich mich auch gerne mal in die Sonne lege. Ja.
Ganz einfache Frage. Wenn es ums, wenn es ums Essen geht, Bananen oder Äpfel?
Also ich glaube, ich würde jetzt über einen Apfel essen.
Okay. Mhm. Vielleicht noch die letzte Frage. Wir sind ja schon ein bisschen, bisschen knapp mit der Zeit. Wir haben ja auch eben, oder ihr habt ja eben darüber gesprochen, über diese Sache mit Erdogan oder auch Trump, wie du ja auch auf der Webseite hast und auch jetzt gerade mit Denis Yücel, die etwas politische Schiene. Wo würdest du sagen, wer ist für dich mehr Banane, Erdogan oder Trump?
Also schon Erdogan, also ich meine, das ist, glaube ich, keine Frage, der ist ja wirklich schon, der hat ja die Demokratie schon abgeschafft und da ist Trump sicherlich genauso gefährlich, aber ich finde den Erdogan schon wesentlich heftiger, also da muss man schon nochmal unterscheiden, ja.
Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir auch normal weiter. Ne?
Vielen Dank, Tim.
Danke dir.
Ja, und bevor wir jetzt, also wie du schon gesagt hast, wir kommen jetzt ans Ende der Sendung. Aber bevor wir abschließen, wollten wir natürlich, obwohl wir es gerade schon angesprochen haben, nochmal kurz über deine Ausstellung, die aktuell läuft, im belgischen Viertel reden. Building Bridges heißt das Ganze. Erzähl nochmal ein bisschen mehr darüber, dass für alle die da draußen sind, jetzt vielleicht ein bisschen Motivation haben, da hinzugehen.
Also, ja, es ist die geilste Ausstellung, die gerade in Deutschland zu sehen ist.
Das kann ich ja nur bestätigen.
Nein, wirklich. Es sind fast 30 neue Werke und
alte auch, wenn man die Treppe runtergeht.
Zwei alten und dann unten in der Etage ein paar alte Meister noch. Also so eine eigene Etage, die jetzt nicht direkt was mit der Ausstellung zu tun hat, aber so diese Übersprühung von alten Meisterbildern. Aber diese... ja, ich denke mir, diese Brückenbilder sind wirklich was Besonderes und es ist eine große, schöne Galerie und wie gesagt, wann macht man mal, also ich habe noch nie für eine Ausstellung fast 30 neue Werke geschaffen und das ist schon was Besonderes und ich habe auch ganz viel Feedback von Leuten gekriegt, ja, das ist wirklich tolle Sachen und die sollen wirklich viele sehen und
ich habe jetzt zu den Brücken nochmal konkret eine Frage und zwar, hast du da viel von Fotos weggearbeitet oder einfach aus dem Gedächtnis gemalt?
Also in der Form muss man schon ein Stück weit, also ich habe teils selber fotografiert und recherchiert und da musst du auch nach Fotos gehen, das kannst du gar nicht mehr alles im Kopf machen. Ne? Also auch kein Porträt macht jemand nur so im Kopf. Also man könnte sich natürlich draußen jetzt, wenn schönes Wetter ist, da hinsetzen und die Brücke so plain air mal.
Aber wann haben wir schon mal schönes Wetter in Köln? Ja, aber bis wann können wir denn die Ausstellung noch sehen?
Ja, bis 29. April, so gesehen, sind das jetzt noch... noch 3 Wochen, ne? Weniger als 3,5 Wochen. Also los und in die Antwerpener 42.
Genau, gehen. Und die Informationen dazu haben wir aber auch nochmal auf unserer Homepage gepackt, www.kölncampus.com. Und ja, also an der Stelle bedanke ich mich, dass du hier warst. Danke, für mich eine sehr schöne Sendung. Und nach Echo-Tradition gehören die letzten Worte dem Gast. Also ich übergebe hier an dich.
Ja, ich hoffe, dass diese liberale Stadt Köln wirklich weiter mir so einen Humus gibt und ich mich weiter so wohlfühlen kann. Also ich denke mir, Köln ist eine der freiesten und liberalsten Städte und so gesehen passt hier Graffiti einfach hin.
www.kölncampus.com